Vor vielen Jahren bin ich mit Freunden in den USA unterwegs gewesen. Wir haben da eine größere Runde so durch den östlichen Drittel, könnte man sagen, gedreht. Und eines Abends waren wir in Memphis, Tennessee. Ganz geniale Stadt, ganz tolle Sachen da gesehen und erlebt. Und kam aber die Zeit, zu der wir dann wieder in unser Quartier fahren wollten. Und das war etwa eine Stunde, Autostunde nördlich von Memphis. Und wir fahren da los und ich vergesse genau warum. Wir haben aber an einem Punkt angehalten, ob wir gegessen haben oder getankt, wie auch immer. Und danach sind wir losgefahren. Ich habe mich nur gewundert, nachdem wir wieder losgefahren sind, dass ich dann Schilder für Memphis gesehen habe. Ich dachte, wieso? Wir fahren von Memphis weg. Und die Anzahl der Meilen bis dahin wurde auch immer weniger. Ich dachte, hä? Ich habe meine Freunde gefragt, ob die das irgendwie verstehen könnten. Nee, keine Ahnung. Und ja, ihr könnt euch denken, wie das ausgeht. Wir sind wieder in Memphis gelandet. Und also manche Rätsel bleiben rätselhaft. Es ist einfach so. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, in die komplett andere Richtung rauszufahren, ohne es zu merken. Und wie ich da dann Richtung Süden fahren konnte, als ich gedacht habe, dass ich Richtung Norden fahren würde. Es war eine ziemliche Desorientierung, was da eingetreten ist. Und ich kann es euch sagen, ihr wisst das wahrscheinlich selber gut genug, die Orientierung zu verlieren, das kann richtig anstrengend sein. Man würde gerne in die richtige Richtung gehen, wenn man nur wüsste, welche sie ist. Das ist ein wesentlicher Faktor dabei. Und die letzten 2 Wochen haben wir schon über das Thema Zweifel gesprochen. Vor 14 Tagen haben wir die Frage betrachtet, darf ich die Frage überhaupt stellen? Darf ich überhaupt diese Zweifel haben? Darf ich Fragen am Glauben haben? Und mir ist es so wichtig, dass wir erkennen, ja, wenn die Zweifel da sind, wenn die Fragen da sind, dürfen wir nicht so tun, als wären sie nicht da. Das hilft nicht im Umgang mit diesen Fragen. Und wir müssen barmherzig miteinander sein, dass wir Raum lassen für die Fragen, Raum lassen für die Zweifel und dass wir vor allem Menschen mit ihrem Zweifel nicht allein lassen. Letzte Woche haben wir die Frage betrachtet, wo führen die Fragen hin? Und wir haben gerade die Zweifel von Johannes den Täufer angeschaut. Ein großer Mann des Glaubens, der aber Fragen hatte. Und Jesus hat ihm eine neue Perspektive auf seine Fragen gegeben. Er hat ihm eine weitere Perspektive gegeben, als was er in dem Moment sonst hatte. Und wichtig dabei ist zu erkennen, unsere Zweifel brauchen keineswegs bedeuten, dass unsere Gottesbeziehung aus ist. Im Gegenteil, Zweifel können manchmal sehr hilfreich sein, dass wir unsere Gottesbeziehung erneuern, dass wir unsere Gottesbeziehung auch vertiefen können. Zweifel können auch gut für den Glauben sein. Und dieses Thema werden wir dann nächste Woche noch ein bisschen weiter vertiefen, wenn wir die Frage betrachten, von wem reden wir hier eigentlich? Aber heute wollen wir überlegen, wie geht man damit um, wenn die ganze Welt ins Wanken gerät? Ein Hauptgrund für Zweifel an Gott ist das ganze Leid in der Welt und vor allem das, was uns selbst betrifft. Wie kann es sein, dass Kinder Krebs bekommen? Wie kann es sein, dass unbeteiligte Menschen bei Kriegshandlungen ums Leben kommen? Wie kann es überhaupt sein, dass junge Menschen sterben? Wie kann es sein, dass ein Virus die halbe Welt im Schach hält und unser gesamtes Miteinander völlig auf den Kopf stellt? Krisen lösen etwas in uns aus. Wir fangen an, Fragen zu stellen, die wir vorher nicht gestellt haben. Ich meine, die Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, wie ich in die falsche Richtung gefahren bin, wieder in Memphis gelandet bin, das ist ja gar nichts gegen der Desorientierung, was eintritt bei so vielen von diesen Fragen, die für uns wirklich existenziell werden. Unsere Orientierung ist wie ein Kompass. Wir schauen drauf, um die richtige Richtung zu bekommen und dann gehen wir los. Aber häufig kommt es vor, dass wir merken, dass wir irgendwie nicht dahin kommen, wo wir eigentlich hinwollen. dass irgendetwas nicht mehr stimmt. Wir müssen etwas ändern. Das kann durch einen Unfall kommen, durch den Zerbruch einer Beziehung, durch eine Krankheit ausgelöst werden. Es sind so viele verschiedene Erfahrungen, die wir im Leben machen, die uns wirklich ins Schleudern bringen können. Nicht nur damit, wie werde ich wieder gesund oder wie werden diese Dinge repariert, sondern was macht das mit meiner Seele? Was macht das mit meinem Herzen? Junge Menschen kommen immer wieder ins Schleudern, nicht weil sie etwas verkehrt gemacht haben, sondern einfach weil das Leben weitergeht. Kinder, die in die Pubertät kommen. Wow! Alles ändert sich. Ich meine, der Körper ändert sich, aber das Gehirn ändert sich. Manchmal haben wir das Gefühl, dass das Gehirn sich abschaltet, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich habe es nachgeprüft. Aber alles ändert sich und das ist eine anstrengende Zeit, wo die Orientierung, die man bisher gehabt hat, scheint verloren zu gehen. Und dann ist auch, vielleicht habt ihr auch mal die Erfahrung gemacht, vielleicht habt ihr eure Schulzeit genossen, auf die Schule zu gehen, ja, Hausaufgaben hin oder her, aber auf die Schule zu gehen war gar nicht so schlecht. Man hatte seinen Freundeskreis, sein bekanntes Umfeld, man hatte so ein bisschen seinen Rhythmus. Und dann auf einmal heißt es, gratuliere, du hast die Schule abgeschlossen. Toll! Was mache ich denn jetzt? Mein gesamtes gewohntes Umfeld wird sich jetzt ändern. Bleibe ich bei Mama und Papa? Mache etwas hier in der Nähe? Das wird sowieso genug Änderung sein. Oder gehe ich ganz woanders hin, wo ich einen völlig neuen Bekanntenkreis, Freundeskreis aufbauen muss? Das sind riesige Fragen. Und übrigens, was möchtest du mit dem Rest deines Lebens machen? Es sind so viele verschiedene Themen, die uns beschäftigen und die uns bewegen. Und die auch in uns Zweifel auslösen können, weil das, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben, nicht mehr so selbstverständlich ist. Man kann sehr leicht die Orientierung verlieren. Wie gehen wir damit um, wenn wir von Orientierung in die Desorientierung rutschen? Nun, vor einem halben Jahr habe ich eine Predigtreihe aus dem Buch Hiob gehalten. In dieser eine Predigt werde ich längst nicht so in die Tiefe von dem Buch gehen können. Aber ich denke, seine Geschichte ist an dieser Stelle wieder mal ganz hilfreich für uns. Es sind verschiedene Aspekte davon. Also Hiob, das Buch finden wir im Alten Testament, gleich vor dem Psalm. Und Hiob war ein Mann, also zum Beginn der Geschichte, zum Beginn von dem Buch, liest sich ganz gut. Ist einfach eine Erzählung, kann man ganz leicht lesen. Dem Hiob, dem ging es gut. Der hatte eine glückliche Familie, der hatte ein erfolgreiches Familienunternehmen, der hatte Ansehen, der war wer. Dem ging es gut. Und dann lesen wir davon, dass er auf einem Schlag all sein Besitz und auch seine 10 Kinder verloren hat. Und er bleibt erstaunlich standhaft in dieser Zeit. Aber das war dann noch nicht genug. Er verliert auch noch seine Gesundheit und wir finden ihn auf der Müllkippe sitzen, vom Kopf bis Fuß bedeckt mit eiternden Geschwüren und er schabt sich mit einer Tonscherbe. Kein schöner Anblick. Wen soll es wundern, wenn man da ins Zweifeln kommt? Wen soll es wundern, wenn man da wirklich die Orientierung verliert, desorientiert wird? Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, bis Hiob in diese Phase der Desorientierung gekommen ist. Aber wir finden in Hiob 3,1, es heißt, danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Wenn man die nächste paar Verse danach liest, stellt man fest, dieser Tag, den er verflucht, ist der Tag seiner Geburt. Er wünscht sich, er wäre nie geboren. Das ist ein schrecklicher Ort für einen Menschen, zu wünschen, dass die nie geboren wären. Was für eine Last ist das? Das ist eine ganz große Bürde. Aber hier ist auch ein kurzer Blick auf den Aufbau des Buches von Wert. Wie gesagt, der Beginn der Geschichte, ganz normale Erzählung, liest sich ganz leicht, Wenn man zum Schluss geht, wo man findet, dass es dem Hiob wieder gut geht, ist es auch eine normale Prosa-Erzählung. Aber dazwischen sind also fast 40 Kapitel, die zu einem in Gedichtsform geschrieben sind. Das ist eine Art der Literatur, was uns viel mehr abverlangt. Man muss sich ein bisschen mehr, also ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Aber es ist nicht nur diese Gedichtsform, was es herausfordernder macht, sondern auch die Tatsache, in diesem Gedicht finden wir Hiobs ganze Desorientierung. Wir finden die Gespräche zwischen ihm und seinen Freunden, seine Freunde, die zu ihm gekommen sind und haben gesagt, du musst etwas gemacht haben, um das alles verdient zu haben. Und sie haben Hiob auf der Anklagebank gesehen. Und wie das aufgebaut ist, ist faktisch wie eine Gerichtsverhandlung. Und Hiob schreit, nein, ich habe nichts getan, um das zu verdienen. Und er sagt, Gott soll kommen und mich freisprechen. Er soll kommen und mich gerecht sprechen. Hiobs Freunde haben ihn auf der Anklagebank gesehen. Aber für Hiob saß Gott auf der Anklagebank. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du Gott auch angeklagt. Ich sage an dieser Stelle, keine Sorge, du bist in guter Gesellschaft. Hiob ist längst nicht der Einzige. Viele, viele Menschen klagen Gott an und sie fragen. Aber das ist dann auch eine Zeit der Desorientierung, wo man nach dem richtigen Weg sucht. Hiob sagt im Kapitel 6, Vers 4, die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Mein Geist hat ihr Gift getrunken. Gottes Schrecken stellen sich gegen mich. Dieser Mann hat eindeutig nicht mehr das Gefühl, dass er von Gott gerecht behandelt wird. Wenn man weiterliest, findet man, dass er von Gott verlangt, er soll kommen und ihn rechtfertigen und sich rechtfertigen. Wow, das sind ziemlich krasse Worte, die Hiob da gefunden hat. Und wieder mal weise ich darauf hin, das Volk Israel hat dieses Werk mit diesen Worten in ihre Heilige Schrift aufgenommen. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass ein Blitz kommt und uns erschlägt. Das ist sowieso Zeus und nicht Jahwe. Wenn wir Fragen stellen, wir finden das in Gottes Wort, in der Heiligen Schrift. Und das Faszinierende ist, dass Gott wirklich so geduldig ist mit uns. Hiob wurde mit seinen Worten, man könnte teilweise sagen, recht frech, wie er zu Gott gesprochen hat, was er verlangt hat. Aber Gott ist gekommen und hat mit ihm gesprochen. Das Faszinierende ist, wenn wir die Reden Gottes anschauen, finden wir kein Wort der Entschuldigung oder Rechtfertigung, sondern Gott stellt Fragen an Hiob. Das ist nicht das, was Hiob erwartet hat. Ja, das ist auch nicht das, was Hiob gewollt hat. Aber Gott fragt ihn, warst du da, als ich die Grundfesten der Erde gelegt habe? Hast du schon mal die Vorratskammern vom Schnee im Himmel gesehen? Kannst du zu dem Meer sagen, bis hierher darfst du aber nicht weiter? Kannst du die großen wilden Tieren zähmen? Wenn du so clever bist, belehre mich. Nachdem Gott gesprochen hat, ist es interessant zu merken, wie Hiob antwortet. In Kapitel 42, Vers 5 heißt es, vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich denke, in diesen ersten Worten hier liegt einen wichtigen Schlüssel. Er sagt, vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört. Geht es dir vielleicht auch so? Hast du vielleicht Gott auch nur vom Hörensagen bisher kennengelernt? Das ist jetzt kein Vorwurf. Das ist manchmal so im Leben, dass man vielleicht sogar den Vorzug hat, ich würde es definitiv als Vorzug bezeichnen, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Man hat in der Sonntagsschule, in der Jugend und in verschiedenen Kreisen das Evangelium gehört, die Botschaft der Bibel gehört. Man glaubt das, man lebt das. Man geht weiterhin in die Gemeinde und ist fest davon überzeugt. Aber dann kommt vielleicht eine Krise, wo alles, was man bisher geglaubt hat, in Frage gestellt wird. Ich kenne verschiedene Menschen, wem das so ergangen ist. Und sie sind ganz schön ins Schleudern gekommen. Sie hatten Gott bisher nur vom Hörensagen gekannt. Aber Gott lädt uns gerade in unser Zweifel ein, ihn neu kennenzulernen. Wenn wir aus der Orientierung in die Desorientierung rutschen, wo das ganze Leben scheint durcheinander zu kommen, Gott möchte uns eine Reorientierung schenken, eine Neuorientierung. Was man nicht erwarten darf dabei, ist, dass die Neuorientierung genauso aussieht, wie man vorher bei der früheren Orientierung hatte. Ich empfinde das als eine besondere Gnade Gottes, denn er will, dass wir ihn ganz neu kennenlernen. Weißt du, ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass Gott ewig ist, dass er allmächtig ist und dass er souverän ist. Und somit schuldet er mir überhaupt nichts. Er schuldet mir keine Antwort und gar nichts. Aber durch die Bibel und durch die Zeit bis zu dem heutigen Tag durfte ich und vielen anderen sehen, dass obwohl er uns nichts schuldet, dass er gnädig und barmherzig ist, dass er sich offenbart. Und ich bin überzeugt, er möchte, dass du ihn auch ganz neu kennenlernst. Er hat noch viel, viel mehr, was er dir zu bieten hat, als was du bisher erlebt hast. Nun, du musst nicht in einer Zeit der Desorientierung sein, um dem nachgehen zu können, um dem erleben zu können. Eine Krise zwingt uns dazu, ganz neu über unser Leben, über unser Denken nachzudenken. Aber selbst wenn man sagt, eigentlich ist das Leben jetzt gar nicht schlecht, vielleicht ist das die beste Zeit, dass du dich bewusst auf den Weg machst, Gottes Wort tiefer kennenzulernen. Es ist nicht, dass wenn du genug Bibelversen auswendig lernst, dass du es geschafft hast, aber in seinem Wort erfahren wir, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wir können, also glaub's mir, ich bin seit über die Hälfte meines Lebens als Theologe unterwegs und ich entdecke immer wieder Neues, wo ich sage, wow, das kann dir auch geschehen. Das möchte Gott dir schenken. Im Gebet, in dieser Verbindung mit ihm zu stehen. Oh, manchmal ist es nicht leicht, durchzuhalten, zu beten. Aber Gott möchte dir da begegnen. In deinem Alltag und überall. Er ist so viel größer und hat so viel mehr für dich. Und er möchte dir eine neue Orientierung geben, eine Reorientierung, dass du immer mehr merkst, wie wir es in dem Lied zuletzt gesungen haben, dass wir ihm vertrauen können, dass er da ist. Die Bewegung von Orientierung, zur Desorientierung, zur Reorientierung, ist etwas, was wir auch im Kern des christlichen Glaubens finden. Wir finden es zum Beispiel im Neuen Testament in dem Christuslied von Philipper, Kapitel 2. Da steht in Philipper 2, 6, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Seine Orientierung. Steht aber schon in dem Vers, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Und in den nächsten zwei Versen heißt es, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das Leben eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also ich würde sagen, nichts sagt Desorientierung wie Entäußerung, Erniedrigung und Tod. Aber dann, in den Versen 9 bis 11, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Reorientierung, die gekommen ist, dadurch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass Gott ihm den Namen über alle Namen gegeben hat, ist auch das Angebot des Lebens an uns, das Angebot der Reorientierung für uns, dass wir durch ihn neues Leben haben können. Deine Zweifel sind ganz bestimmt ein Zeichen von Desorientierung. Aber deine Desorientierung braucht nicht das letzte Wort zu haben. Gott möchte dir eine Reorientierung schenken, eine Neuorientierung, dass du ihn ganz neu kennenlernst. Amen. Herr, wir haben es gerade gesungen, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Herr, ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir wegrennen, weil es einfacher erscheint und dass wir die Frage der Wahrheit ausweichen. Herr, du bist die Wahrheit. Und so bitten wir dich, erfülle du unsere Herzen mit der Wahrheit, mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Wir bitten dich, Herr, dass du mit uns gehst in diese Woche, dass du unsere Kraftquelle sein magst. Herr, dass wenn wir die Orientierung verlieren, dass wir zu dir schauen und uns von dir neu ausrichten lassen. Herr, begegne du uns immer wieder. Wir danken dir für deine Treue und wir loben deinen heiligen Namen. Wir bitten dich, segne du uns. So segne, behüte und bewahre uns Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag noch. Eine kleine Bitte hätte ich, reißt die Fenster einfach nochmal auf, dass hier nochmal durchgepustet werden kann.